Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, alle, die uns immer zuhören oder gelegentlich zuhören, wissen, bei Aktiv Radio sind die interessantesten Leute. Und zwar nicht wir, sondern die auf der Seite beim Mikrofon. Und heute haben wir ein Thema, wo halt ein bisschen technisch könnte werden. Es geht unter anderem um künstliche Intelligenz. Und jetzt sagt ihr vielleicht, jetzt kommt schon wieder jemand, der über künstliche Intelligenz redet. Wir können es ja fast nicht mehr hören. Aber wenn wir ganz ehrlich sein wollen, künstliche Intelligenz, wer weiss wirklich, um was es eigentlich geht? Die meisten, die man nachher fragt, sagen, ja, so ganz genau weiss ich es nicht. Und darum ist man doch Gott froh, wenn man jemanden hat, der einem das vielleicht ein bisschen besser erklären kann. Und wir sind fündig geworden beim SRF, beim Schweizer Radio und Fernsehen. Und dort gibt es einen Vertreter, den man kennt. Und vor allem seine tiefe Stimme kennt man sehr gut. Und wenn man die hört, dann wüsste man, jetzt geht es um Computer, jetzt geht es um Games, jetzt geht es eben auch um künstliche Intelligenz. Und in diesem Sinn begrüße ich ganz, ganz recht herzlich den Guido Berger, der heute zu uns gestossen ist und uns eine Stunde Rede und Antwort hält.
Freut mich, merci für die Einladung.
Guido Berger, SRF, ein Computermensch, wieso ist der bei SRF? Der könnte doch jetzt bei der IBM sein oder er könnte sonst bei einem Grosskonzern sein, bei einem Tech-Konzern sein. Du könntest Software entwickeln, für irgendwie das mit dem Auto ein bisschen sinnvoller auf der Autobahn umeinander fahren. Wieso landet man bei der SRG?
Nein, ich glaube, ich könnte nicht bei der IBM sein oder so. Ich bin ein Autodidakt. Oder ich habe zwar eine Weile lang in der IT-Industrie gearbeitet, bevor ich dann beim Radio damals gelandet bin und habe dort dann auch programmiert. Aber ich habe nie eine Ausbildung gehabt, ich habe nie Informatik studiert oder so. Und das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich dann eine journalistische Laufbahn angefangen habe. Oder weil ich gemerkt habe, wenn ich komplexere Projekte machen würde, wenn ich tiefer in die Softwareentwicklung einsteigen würde, dann müsste ich wahrscheinlich doch noch eine Ausbildung haben, die ich dort einfach nicht gehabt habe. Und darum ist eigentlich dann Journalismus als Idee gekommen, etwas, was mich auch schon vorher interessiert hat. Und weil ich einfach die Kenntnis gehabt habe in der IT und den Journalismus angefangen habe, habe ich dann eigentlich Glück gehabt, dass man gerade dort beim damals noch DRS gefunden hat, es braucht jemanden, der so digitale Technologie kann erklären und eine neue Redaktion gemacht hat.
Also wir verraten das jetzt. Du hast nämlich Geschichte studiert. Genau. Das hat ja so viel zu tun mit Informatik, wie ich mit einem Bauernhof. Da habe ich nämlich auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie kommt man von der Geschichte letztendlich zu der IT? Und das ist ja, können wir sagen, das beschäftigt dich heute den ganzen Tag. Digitalisiererei, IT, künstliche Intelligenz, Cloud, all die Technologien, die hier auf uns einprasseln. Wie kommt man von der Geschichte, wo man eher zurückschaut, in die Historie schaut, zu etwas, wo man eigentlich sollte führen schauen?
Ich bin nicht, das ist eine Rolle, wo wir noch häufig darin hineingedrückt werden, dass wir sollen führen schauen. Aber das können wir ja nicht. Es kann auch ein sehr guter Journalist oder Journalistin kann das nicht. Wir versuchen zu beschreiben, wie es jetzt ist oder, und zu erklären, was im Moment passiert. Und dort finde ich jetzt persönlich, für mich hilft mir dort der historische Blick manchmal ein bisschen. Also zu wissen, wo man herkommt und auch wie sich so längere Bögen durch eine Geschichte durchgezogen haben. Das hilft mir manchmal zum auch so ein bisschen als ein Gegenpol gegen das, so das Schnelllebige, das man in der Technologie hat, wo man jeden Tag ein neues Auto durchs Dorf treibt. Das versuche ich manchmal ein bisschen zu verhindern.
Hast du Geschichte studiert, weil du nicht gewusst hast, was du studieren willst? Hast du gefunden, ja, das kann ja gar nicht so schlecht sein? Oder ist das ein Entscheid gewesen?
Das war ein bewusster Entscheid gewesen. Ich habe das während der Kante, habe ich das eines der interessantesten Fächer gefunden. Bei mir war eigentlich die Entscheidung zwischen Mathematik und Geschichte. Und das war dann einfach ein persönliches Interesse, das mich in das Studium hineingetrieben hat. Ich habe mir dort nicht sehr genau überlegt, ob das dann mal eine Karriere wird oder nicht. Ich habe wahrscheinlich eine Weile lang auch vielleicht gedacht, vielleicht gibt es eine akademische Karriere, habe dann aber gemerkt, das ist es eher nicht für mich. Und was man schlussendlich macht, wenn man eine Geschichte studiert, ist, man lehrt, eine Geschichte nachzuerzählen. Oder man lehrt, einen extrem komplexen Vorgang zu beschreiben, so präzise wie möglich. Man lehrt, zu verstehen, dass unterschiedliche Menschen in einer historischen Situation unterschiedliche Ziele und Bedürfnisse und so weiter haben. Und das sind alles Sachen, die einem hilft in der journalistischen Arbeit, weil so ist es natürlich heute genauso, wie es früher war. Also so komplexe Geschichten zusammenzufassen und zu verdichten und zu erzählen.
Du hast ein Schwergewicht.
Das ist das, was ich dann
gemacht habe. Und das ist die amerikanische Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Amerika hat uns immer beschäftigt, sicher vor dem Weltkrieg, während dem Weltkrieg und nach dem Weltkrieg. Und es beschäftigt uns auch heute wieder sehr intensiv, Amerika. Man schaut eigentlich immer nach Amerika. Also du hast gesagt, du hast eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, du Geschichte. Ist es auch sehr bewusst gewesen, dass du dich für die amerikanische Geschichte interessiert hast, und zwar amerikanische Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg?
Das war einfach ein Professor, der Kurt Spielmann damals, der das angeboten hat. Und die Seminare waren einfach immer sehr interessant gewesen. Und so bin ich dann dort gelandet und auch geblieben. Wenn man allgemeine Geschichte studiert, das fängt bei den Griechen an und geht bis heute. Das ist ein riesiges Feld. Und natürlich spezialisiert man sich dann so gegen den Schluss vom Studium. Oder man fängt dann sich auch auf ein Gebiet zu spezialisieren, wo man dann vielleicht später auch doktoriert oder so. Und das heisst, wie das dann genau entsteht, ist wahrscheinlich häufig so ein bisschen zufällig. Hat damit zu tun, mit welchen Leuten schafft man gern und welche Vorlesungen sind interessant. Also das würde ich sagen, ist wahrscheinlich eher ein bisschen zufällig gewesen, als jetzt etwas, das ich einen langen Plan hatte.
Was heisst amerikanische Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg? Ich meine, die heutige Zeit ist ja immer noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Was ist das für ein Zeitraffer, den du da angeschaut hast?
Ich habe, glaube ich, beim Truman angefangen. Wir sind jetzt so nach Präsidenten eigentlich durchgegangen, nach Administrationen, und haben Eisenhower bis Kennedy, Johnson gemacht. Und dann war mein Studium dann fertig gewesen. Also die Litzarbeit damals noch, die habe ich in der Kennedy-Zeit, also so 60 bis 63 etwa geschrieben. Und das war einfach so gewesen, weil wir dort gerade ein Seminar hatten und weil ich dort drin ein interessantes Thema gefunden habe.
Es ist ja eine Dankbarkeit von Europa gegenüber Amerika, die man vielleicht heute noch spürt. Also man sagt, Amerika hat verhindert, dass der Zweite Weltkrieg nicht ewig gedauert hat, sondern dass er irgendwann gehört hat. Ist das eine Grundlage gewesen, auch damals von deinem Studium, zu schauen, was hat das eigentlich verursacht, dass die Amerikaner in den Krieg eingegriffen haben und 1945 das Ding dann mal einmal zu Ende gegangen ist?
Nein, ich glaube es nicht, dass das ein Beweggrund war, sondern einfach, Amerika ist ein sehr interessantes Land. Es hat eine enorme Wirkungsmacht, es bestimmt sehr viel, wo man darüber nachdenkt und diskutiert, auch heute, oder? Und auch während dieser ganzen Zeit, seit und auch vor dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich seit es das Land gibt, oder, hat es eine sehr grosse Strahlkraft. Darum ist es sehr ein sehr interessantes Land, um sich damit zu beschäftigen.
Also du beschäftigst dich schon lange mit Amerika, und Amerika, hast du jetzt gerade gesagt, ist es so ein bisschen der Treiber auch von deiner Grundlage, die du heute drauf schaffst, nämlich die ganze Digitalisiererei. Wenn man schaut, was passiert, passiert fast immer etwas in Amerika, und das strahlt nachher auf die ganze Welt aus. In der Schweiz hat man sehr viele Entwicklungen gemacht, aber nie wirklich nachher kommerziell gross umgesetzt. Also ich mich erinnere zum Beispiel an Professor Wirth, der Pascal gemacht hat an der ETH, und hat mir gesagt, das ist das erste Mal, wo man eine gewisse Hochsprache hat, wo man vernünftig kann programmieren kann. Und das ist nachher auch weltweit hat sich das durchgesetzt. Aber der Profit von der ETH ist, glaube ich, null gewesen. Alle anderen haben profitiert, eigentlich die Amerikaner. Und das zieht sich ja bis heute durch, dass in Amerika gute Ideen irgendwie wie ein Sämchen gepflanzt werden und es gibt ein Blümchen daraus. Aber die Sämchen kommen nicht immer unbedingt aus Amerika.
Das ist ein klassisches Problem, das die Schweiz hat. Das beobachten wir immer wieder. Drohnen wäre so ein anderes Beispiel, wo sehr viel technische Entwicklung passiert in der Schweiz, wo sehr viel Forschung passiert, wo aber eigentlich der Wert dann an ganz anderen Orten auf der Welt abgeschöpft wird. Aber das ist natürlich auch nicht die Aufgabe von der ETH. Es ist nicht die Aufgabe von denen, reich zu werden und erfolgreiche Unternehmen zu machen. Sondern die machen Forschung und Lehre, oder? Das ist ihr Auftrag.
Aber es könnte ja daraus aus nach einer Firma geben.
Genau, und dort braucht es dann aber Leute, die Risiko nehmen und die investieren. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, wo in der Schweiz generell ein bisschen schwieriger ist. Es ist einfach schwieriger, da Risikokapital zu finden. Viel Risikokapital, vor allem für Sachen, die nicht sicher wert sind, wo man halt noch nicht weiss, ob das dann funktioniert.
Oder? Also wir haben hier am Mikrofon ein paar Mal dürfen den Roland Sigwart begrüßen. Er ist einer von den Professoren, die von Anfang an in der Robotikgeschichte drinnen ist. Er kümmert sich auch um dreidimensionale Robotik, also um Flugsysteme. Und das ist immer mega spannend, mit ihm zu reden, wenn er erzählt, wo ist man eigentlich wirklich und was erträumt man sich eigentlich. Also wir als Laien meinen, wir sind viel, viel, viel weiter, als nachher in der Realität ist und aus der Forschung tatsächlich rauskommt. Spürst du das in deinem Alltag auch, dass die Leute eigentlich meinen, ja, es ist eigentlich alles da, eben, das selbstfahrende Auto ist da, das Flugzeug fliegt jetzt dann auch sowieso selber und es muss auch kein Handwerker mehr an eine Brücke rauf, weil das ist ein Flugroboter, der da geht und das Seil flicken. Und dann hat man es mit Leuten zu tun, die aus dem Fach kommen und sagen, ja, nein, da sind wir noch eigentlich immer noch weiter weg. Also die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung vom Publikum und der Realität.
Sehr viel, was mit Digitalisierung zu tun hat, ist total im Bereich von der Utopie oder Dystopie. Das ist Science Fiction oder im Wesentlichen. Das ist schon seit immer so gewesen, oder glaube ich, mit digitaler Technologie. Man hat als ein Beispiel, wo man so in den 90er, 2000er Jahren vom Internet angefangen reden hat und dann hat man so von einem globalen Dorf geredet, weil wir jetzt alle miteinander können reden und dass dann gerade automatisch der Weltfrieden ausbricht, weil wir jetzt alle können miteinander reden können. Also so, das ist die Idee, dass da etwas Neues technisch passiert und dass das dann automatisch zu der perfekten Welt führt. Die ist uralt, oder? Die gibt es mit sehr vielen anderen Technologieschüben vorher auch schon. Und jetzt bei Digitalisierung genau, ist es genau so, die selbstfahrenden Autos, da haben wir eigentlich immer müssen erklären, das ist im Fall ganz, ganz schwierig und das ist noch überhaupt nicht dort, während dem nebendran schon die Werbung läuft, wo jemand bequem in seiner Limousine liegt und schläft, während die durch eine Winterlandschaft fährt. Also dort sind die Versprechen einfach viel, viel zu gross. Und so hat sich auch unsere Rolle geändert, glaube ich. Wir haben am Anfang eher so eine Rolle gehabt, von Technologiethemen überhaupt auf den Sender zu bringen, überhaupt zu reden über das, weil man das wieso sich gar noch nicht so sicher war, ob es überhaupt das Publikum gibt für das. Ob man dann nur noch mit dem Herrn Ingenieur redet und alle anderen ausschliesst. Das heisst, wir haben eher so etwas Missionarisches gehabt, eigentlich, mal über die Technologiethemen zu reden. Und mittlerweile hat sich das eher in so eine konstante Hype-Bremse gedreht. Oder wir müssen eigentlich die ganze Zeit auf die Bremse stehen und sagen, das, was jetzt da wieder versprochen wird, ist noch sehr weit weg, kommt vielleicht überhaupt nie. Es ist in der Wahrheit viel komplizierter.
Wenn wir schnell eine hüpfere Politik hineinmachen, also die Schweizer Bevölkerung hat den Ausbau der Autobahnen abgelehnt. Und dort habe ich selber in dieser Diskussion, in der Vordiskussion, bevor das abgelehnt wurde, etwas vermisst. Man hat nie darüber geredet, könnte man wenigstens auf der Autobahn, ich rede jetzt nicht von den Kantonsstrassen und den Gemeindestrassen, könnte man wenigstens auf der Autobahn sagen, das Auto fährt rein und dann wird es einfach, dann fährt es einfach 90 hinter einem her und fertig. Es überholt niemand, es gibt kein Gehupe und gar nichts, sondern bis er wieder rausgeht, ist er einfach in einer Linie drin. Und hat man nicht dort allenfalls können sagen, okay, wir brauchen den Ausbau der Autobahnen gar nicht, sondern wir können jetzt einfach strikte Regeln sagen, welche Technologie das Auto muss haben, dass es hinter einem anderen kann herfahren oder richtig bremst, wenn es dann halt muss sein, oder auf einem Bandenstreifen halt rausgeht. Wäre das wenigstens möglich gewesen und hätte man das am Schweizer Volk als Alternative können anbieten?
Da wäre ich jetzt ein bisschen skeptisch, dass man mit dem planen kann, weil das noch so ein bisschen unsicher ist, wie das dann, ob das dann tatsächlich kommt. Oder? Und die Frage für mich ist einerseits rein technische von den Möglichkeiten her und dort ist wahrscheinlich so die sehr kontrollierte Situation von der Autobahn sicher naheliegender, dass es dort überhaupt irgendwann mal zum Funktionieren kommt, als im wilden Mischverkehr von einer italienischen Innenstadt. Oder? Wo ich jetzt eher würde sagen, dort wird es nie funktionieren. Oder? Oder vielleicht nur in sehr, sehr ferner Zukunft. Die andere Frage ist für mich dann, ja, wenn wir das dann haben, das System, das du jetzt beschrieben hast, wo die Lastwagen sind auf einer Spur schön alle hintereinander fahren, alle automatisch, und auf der linken Spur sind alle Personen-PKWs und fahren alle schön automatisch, dann frage ich mich dann nicht, was ist denn das jetzt, was unterscheidet das jetzt noch von einem Zug? Hätte man dann nicht gerade einfach das können, alles in einen Zug hineintun? Weil ich glaube, die Auto und die Lastwagen, die sind dort, weil dort die Leute etwas anderes wollen, als das machen, was ein Zug macht. Sie wollen selber fahren und sie wollen dort ankommen, wo sie wollen und so. Also ich bin gar nicht sicher, ob das Bedürfnis überhaupt da wäre, in einer breiten Bevölkerung so ein System zu nutzen, wie du das jetzt beschreibst, oder wo sämtliche Autos automatisch fahren, schön im Reihen. Dort hat es garantiert jemand, der findet, ich überhole jetzt die alle zusammen und so. Und dann geht halt schon wieder das Chaos los und dann wird es schon wieder kompliziert, das technisch sicher
zu machen. Er könnte halt gar nicht mehr überholen, weil es wird abgestellt, oder? Er ist einfach mit 90 unterwegs.
Aber dann müsste man es wirklich so regulieren, dass das nur das erlaubt ist. Und dann stellt sich für mich schon die Grundsatzfrage, was ist denn an dem besser als an einem Zug?
Also wir bauen kein Beton. Wir tun den Individualverkehr eigentlich weiterhin zulassen. Das heisst, bis er auf die Autobahn gefahren ist, darf er immer noch selber aufs Gas drücken und den Gang rein tun. Eigentlich, es geht wirklich nur um die Autobahn geradeaus fahren, von A nach B. Und vor allem, wenn er wieder rausgeht, ist er wieder selbstständig und dann kann er als Gepäck in sein Auto rein tun, fährt halt auf die Autobahn und dann muss er halt mit 90 durchfahren. Also ich persönlich könnte mir das vorstellen, aber
Kann sich's vorstellen, die Realität aber das ist halt schwierig zu planen mit dem für jemanden in einem Bundesrat, der muss wissen, was in 20 Jahren passiert und wenn man für was wie viel Geld ausgeht. Und es ist noch so ein bisschen zu fest im theoretisch Möglichen, glaube ich.
Aber man hat die ETH nicht gefragt damals. Man hätte sie ja wenigstens anfragen und sagen, tut doch etwas ein Jahr vor dieser Abstimmung mal der Schweizer Bevölkerung sagen, ist es möglich oder ist es nicht möglich? Und was müsste das eigentlich so ein Fahrzeug überhaupt haben? Könnte dann jemand, der aus der EU in die Schweiz hineinfährt, muss der das auch haben oder darf er gar nicht mehr durch die Schweiz durchfahren? Das ist klar, das sind Haufen Probleme, die gelöst werden. Du kümmerst dich aber nicht nur um nackte, brutale Technologie, sondern du bist auch ein Fan von Games, du spielst auch selber und du hast eine Zeit lang auch viel auf dem Sender gemacht, wenn wieder ein neues Game rausgekommen ist oder wenn ein Update von einem Game gekommen ist und das ist, glaube ich, ein bisschen reduziert worden, weil du nicht mehr so Fan bist.
Nein, wir machen einfach weniger im Moment. Wir haben eigentlich die Game-Kritik aufgegeben und machen jetzt, wenn, dann machen wir Game-News, oder also Nachrichten aus dieser Industrie. Wir verfolgen die Industrie nach wie vor und beschreiben sie. Aber so regelmäßiges Game spielen und dann darüber reden und sagen, ob es gut ist oder nicht, erklären, warum es gut ist oder nicht, das haben wir müssen aufhören. Und die Überlegung ist eigentlich eine einfache. Es ist wahnsinnig schwierig, dort Aufwand und Ertrag irgendwie in ein gutes Verhältnis zu bringen. Schafft eigentlich niemand. Das ist ein Problem, das spezifisch Game-Kritik hat. Es ist einfach sehr aufwendig, Games zu spielen. Oder? In der Zeit, wo ein Kollege aus der Filmredaktion den kompletten Film geschaut hat, bin ich noch nicht mal aus dem Character Creator draussen. Ich habe noch nicht mal angefangen mit dem Spiel. Oder? Das heisst, ich brauche in der Regel so 20-30 Stunden, um wirklich gut beschreiben, warum ich ein Game gut oder nicht gut finde. Und das ist einfach ein enormer Aufwand, der schwierig ist, zum zu erklären, zum zu begründen, warum man den braucht und um den irgendwie zu finanzieren. Und also Game-Journalismus insgesamt hat das Problem nicht gelöst. Die leben eigentlich alle davon, dass das Leute machen, die jung sind, wo das ein Traumjob ist, wo das auch zu schlechten Bedingungen macht und die steigen alle irgendwann aus. Oder? Der klassische Game-Journalist verabschiedet sich irgendwann auf Social Media und sagt, ich mache jetzt etwas anderes.
Du selber tust auch Gamen. Du hast ja zwei Söhne. Also wenn du heimkommst, tust du mit deinen beiden Söhnen ein Game starten.
Die sind noch ein bisschen klein, die haben jetzt so ein bisschen angefangen, die spielen Mario Kart und Games in dieser Richtung und pröbeln gerne aus, also spielen auch Games, wo sie eigentlich noch zu jung sind, die es gar nicht können, die die Knöpfe noch nicht bedienen oder so und probieren das gerne aus. Spiele, wo man wirklich zusammenspielt, gibt es nicht so viel, Mario Kart, und dann ist es halt immer ein bisschen, ich bin halt ein bisschen weiter als sie und dann ist es für sie nicht wahnsinnig lässig. Es ist dann ein bisschen frustrierend. Darum ist es eigentlich besser, wenn sie unter sich
spielen. Es gibt Games, wo du gesagt hast, wo der Charakter definiert wird. Also du machst dir deinen eigenen Charakter und mit dem Charakter gehst du nachher durch das Game durch. Und dann gibt es noch etwas anderes, wo man einfach Ping-Pong macht oder so, wo der Charakter keine Rolle spielt. Was wird heute eigentlich so gespielt? Was ist primär wichtig in der Game-Industrie?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es natürlich viel breiter ist, als es je war. Oder? Es gibt alles von ich würde sagen, ich würde es eigentlich eher definieren, wie viel Zeit und Energie steckt man drin. Oder? Das finde ich eigentlich eine bessere Kategorisierung als Genres oder so. Es gibt Spiele, wo man einfach so zwischendurch spielt, um die Däumen ein bisschen beschäftigen, weil es einem langweilig ist oder weil man muss auf einen Bus warten oder weil man auf dem WC sitzt oder so. Oder weil man zu müde ist, um noch etwas Anspruchsvolles zu machen. Bis hin zu Spielen, die ein Lebensinhalt werden, oder? Wo man eigentlich so viel Zeit wie möglich möchte drin verbringen, wo man sehr stark investiert ist, wo man auch darüber redet, wenn man nicht am Spielen ist. Das sind so
Sekundärwelten, fast, die man aufbaut.
Natürlich, ja.
Also, du kommst in eine gewisse Schizophrenie. Du hast eine reale Welt und du hast deine digitale Welt, die du drin spielst. Und zuletzt weißt du gar nicht, bin ich jetzt der Guido Berger, SRF-Journalist, oder bin ich da mein neuer Charakter?
Man spielt eine Rolle. Es ist so wie du das jetzt formulierst, tönt das sehr, wie das Protestanten im 17. Jahrhundert formuliert haben. Man darf ja nicht eine andere Rolle annehmen. Das ist vom Teufel, wenn man eine andere Rolle annimmt. Das macht man natürlich in Games, so wie man das auch sonst in einem Schauspiel machen würde. Oder man spielt eine Figur, man steht auf einer Bühne und macht etwas im Kostüm von dieser Figur. So Spiele gibt es, aber das sind nicht die einzigen, die es gibt. Oder? Und ich glaube, die allerwenigsten Leute haben das Problem damit, das voneinander zu unterscheiden. Oder? Das ist eine Freizeitbeschäftigung, das ist ein Hobby für die meisten Leute. Und dort macht man etwas anderes.
Welche Games sind wichtig? Die du allein für dich spielst? Du machst einen Charakter und du gehst durch eine digitale Welt durch. Oder sind das Games, wo du deine anderen Charaktere wieder antriffst? Also irgendeinen in New York hat auch einen Charakter gemacht und einen in Tel Aviv hat auch einen Charakter gemacht und ihr trefft dich eigentlich immer wieder regelmäßig und du bist juchzisch, wenn der Charakter auch gerade da ist und auch gerade online ist und dann spielt ihr eigentlich miteinander.
Das ist eine Frage von persönlichem Geschmack. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Oder? Es gibt Leute, die gerne in eine Welt versinken und eigentlich allein in dieser Welt sind. Jemand hat die Welt gebaut für mich. Riesige Teams von Hunderten von Leuten haben die Welt gebaut. Und jetzt gehe ich die Welt entdecken. Das ist ein Reiz von diesem Medium. Ein anderer Reiz ist kompetitiv. Oder ich will besser sein als jemand anderer. Und dann ist es in der Regel spannender, wenn die anderen auch Menschen sind, als wenn es vom Computer gesteuert ist. Weil die Menschen in der Regel besser und darum anspruchsvoller sind. Man kann aber auch kooperativ spielen. Das ist auch wieder etwas, wo gewisse die Leute lieber haben. Ich persönlich spiele zum Beispiel lieber kooperativ als kompetitiv. Wenn man mit einem Grüppli zusammen versucht, ein schwieriges Rätsel oder ein besonders schwieriges Monster zu besiegen oder so. Und dann gibt es einfach wirklich eben auch so ein Genre, wo man einfach ein bisschen Zeit verdoppelt oder wo man einfach versucht, seine Daumen ein bisschen zu beschäftigen. Auch das kann man allein oder mit oder gegen andere machen. Es gibt Genres, wo es mehr darum geht, wo eigentlich das Game gar nicht im Vordergrund steht, sondern der soziale Austausch. Also zum Beispiel Minecraft. Wenn Schülerinnen Minecraft spielen, dann gehen sie dort eigentlich nicht in erster Linie an wegen dem Game, sondern weil alle ihre Freunde dort sind. Und dann schwätzt man miteinander und tauscht sich aus und spielt das Game noch nebenbei. Oder? Also auch der Bedarf deckt das Medium ab. Und es ist wirklich die einzelne Person, die halt gewisse Vorlieben hat.
Macht man den richtig ab miteinander und sagt, heute so um 10 Uhr treffen wir uns dort im Game.
Ja, genau. Also nicht jetzt gerade bei den Kindern ist 10 Uhr, sind sie
ist im Bett. Aber.
Kaum geht man aus der Schule, oder? Da sieht man sich nicht mehr und trifft sich dafür dann in einem Game und plaudert miteinander. Oder eigentlich gleich, wie wenn man das auf WhatsApp oder auf Snapchat oder so machen würde. Das Game ist dann eigentlich eher so ein soziales Schmiermittel, als das Game selber im Vordergrund steht.
Hat das Game immer noch den gleichen Stellenwert wie es vor 10 Jahren? Ich habe so das persönliche Gefühl, man hört weniger über Games. Vielleicht wegen dir, weil du weniger berichtest beim SRF. Aber man redet ein bisschen weniger darüber. Auch jetzt bei uns in der Firma redet man ein bisschen weniger darüber. Hat das Game eher ein bisschen abgenommen?
Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, das ist eine Industrie, die immer noch sehr gross ist. Ich finde, es ist die relevanteste Popkultur, weil sie am ehesten spiegelt, wie auch sonst unsere Welt aussieht. Eben eine digitale Welt, eine Welt, die stark von Computern durchsetzt ist. Das sind Games schon immer gewesen, darum spiegelt die das am besten. Es ist einfach so, dass es einen sehr verbreiteten Analphabetismus gibt. Oder? Es gibt ganz viele Leute, die noch nie ein Game gespielt haben und einfach schlicht und einfach das Medium nicht lesen können. Sie können nicht einmal elementarste Sachen wie gerade ausschauen und einen Gang hinterlaufen.
Also im Game. Daheim schon.
Die Hei können sie es und im Game plötzlich nicht mehr. Haben sie einfach keine Ahnung, welche Knöpfe sie wie bedienen müssen. Und das ist dann jemand, der so keine Ahnung hat vom Medium, dass so jemand sich einfach auch gar nicht mit dem Medium auseinandersetzen kann. Es ist wie wenn du jemandem, der nicht kannst lesen kann, einen Dostojewski anleihst und sagst, es ist im Fall ein gutes Buch. So. Sie haben keine Möglichkeit, das irgendwie zu beurteilen. Und der Analphabetismus ist sehr verbreitet. Oder? Und das hat zur Folge, dass es eigentlich keinen gesellschaftlichen Diskurs gibt über das Medium, so wie es das in anderen Medien gibt. Oder? Es findet in den grossen Medien eigentlich praktisch nicht statt. Es gibt ganz viele Leute, die sich nie, in ihrem ganzen Alltag, nie Gedanken machen über das Medium, weil sie einfach gar nie in Kontakt kommen damit. Und das verhindert, dass es eine breite gesellschaftliche Diskussion gibt über das Medium, wo ich das Gefühl habe, was es bräuchte. Oder? Es wäre interessant,
also, über das Medium man müsste eigentlich in jeder Alterskategorie Nachbildung einführen, wo man lernt, ja, gamen.
Das ist das, was ich immer... Es kommen viele Eltern zu mir und sagen, meine Kinder spielen, was soll ich machen, wie kann ich, das ein bisschen, wie kann ich meine erzieherischen Aufgaben wahrnehmen? Und dann sage ich am liebsten, der einzige Weg ist, selber anfangen zu spielen oder selber das Medium kennenzulernen, und das geht nur, wenn man selber spielt. Das ist ein interaktives Medium. Die Art und Weise, wie es wirkt, ist anders, wenn man einen Knopf drückt, als wenn man jemandem zuschaut beim Knopfdrücken. Und dementsprechend muss man selber Erfahrungen machen damit, wenn man das möchte machen. Und das ist natürlich ein riesen Aufwand, das ist mir klar. Oder viele Eltern wollen das einfach nicht oder haben die Zeit nicht oder die Lust nicht. Und dann wird es aber einfach da immer den Graben geben, oder, zwischen denen, die es kennen und denen, die noch nie Kontakt haben.
Soziale Medien und Games, wenn du das alles ausführlich machst, dann brauchst du, und du hast es gerade angesprochen, viel Zeit dafür. Ist das sinnvoll investierte Zeit?
Meinst du jetzt spezifisch Games oder Social Media?
Nein, beides jetzt. Also, es ist ja Social Media, wo ich mich drin begebe und ich tue mich ausdrücken da drinnen, ich gehe vielleicht in ein Gespräch in Social Media. Das Gleiche mache ich auch in den Games, die du jetzt erwähnt hast, dass man sich eben trifft und sich austauscht dort drinnen. Aber zuletzt ist das ja nicht wahnsinnig produktiv, oder?
Ja, dann würde ich zuerst mal fragen, müssen wir wirklich jede Minute von unserem Leben produktiv sein? Ich finde nicht. Ich finde, das ist ein trauriges Leben, wenn das einzige Kriterium ist. Darum finde ich, das ist wie jede andere Form von Kultur eine wertvolle Zeit, sich mit dem zu beschäftigen. Ich schicke aber noch ein Aber hinein. Es gibt Social Media, bei dort ist das sehr stark, das ist in gewissen Games auch sehr stark. Es gibt dort ein Geschäftsmodell, das darauf fußt, dass man möglichst viel Zeit darin verbringt. Und das bedeutet, weil man zum Beispiel kann ein Abo verkaufen oder weil man regelmässig Gegenstände im Game verkaufen oder weil man kann Werbung verkaufen und so weiter. Und wenn das Geschäftsmodell ist, dann ist eigentlich das Ziel von jemandem, der so eine App oder ein Game designt, dass jemand, der das dann nutzt, so viel Zeit wie möglich darin verbringt, weil man dann mehr verdient. Und das führt dazu, dass die auch so designt werden. Die werden gezielt so designt, dass man möglichst viel Zeit drin verbringt und vielleicht einmal ein bisschen mehr Zeit, als man eigentlich gerne würde. Das sind Aufmerksamkeitsfresser, oder? Und das bedeutet, dass man wahrscheinlich das in sehr vielen Fällen ein bisschen mehr drin verbringt, als gut und auch angenehm für einen selber wäre. Und dort würde ich dann sagen, das ist der problematische Teil, oder? Aber so der grundsätzliche, dass es sich überhaupt lohnt, mit dem Medium auseinanderzusetzen, dort würde ich sagen, ja klar. Auf jeden Fall.
Man probiert ja sogar den Leuten Land zu verkaufen, digitales Land zu verkaufen, wo sie ein digitales Haus bauen können, mit einer digitalen Familie nachher können einziehen und den digitalen Hund können Gassi führen. Führt das nicht ein bisschen weit?
Ja, also das jetzt konkret habe ich jetzt noch nie etwas gesehen, wo ich nicht sofort das Gefühl habe, das schmeckt irgendwie nach Pyramidensystem. Da verkauft jemand etwas, das einen völlig virtuellen Wert hat und nur weil andere das auch kaufen wollen, hat es den Wert. Dort habe ich jetzt noch nie etwas gesehen, wo ich jetzt das Gefühl hatte, das ist Zukunft, sondern das ist in der Regel eher jemand, der einfach schnell Geld verdient. Aber das heisst nicht, dass man nicht Spass haben an dieser Zeit, die man verbringt in einer virtuellen Welt. Oder ich finde auch die Unterscheidung zwischen dem echten und dem digitalen Leben ist häufig eine sehr komische Unterscheidung von Leuten, die nur das nicht digitale Leben kennen. Oder es ist ganz viel, was in einem Game stattfindet, ist für die Leute, die das empfinden, genauso real wie etwas anderes. Man hat dort richtige Erlebnisse gehabt und richtige Emotionen verspürt und möglicherweise auch richtige Beziehungen geknüpft zu richtigen Leuten. Oder? Das ist alles auch ein Teil des richtigen Lebens.
Hast du auch schon mal Leute wieder getroffen in der realen Welt, die du in einem Game hast lernen kennen?
Ja, natürlich. Und umgekehrt. Oder? Also, und, es gibt auch Leute, die man nur dort kennt. Es gibt Leute, die man dort kennt und dann vielleicht auch mal noch in von Angesicht zu Angesicht trifft. Es gibt unterschiedliche Ebenen von der Beziehung. Oder? Das ist so, wie man auch mit Menschen aus Fleisch und Blut unterschiedlich tiefe Beziehungen hat, hat man auch in einer digitalen Welt unterschiedlich tiefe Beziehungen.
Gehen wir rüber zu den sozialen Medien. Eine KMU, kleine, mittlere Unternehmung, die neu sich so in die digitale Welt hineinbegibt und sagt, jetzt muss ich das auch machen, ich muss präsent sein dort. Jetzt wollte sich auch überlegen, was soll ich überhaupt, welche Plattform soll ich überhaupt nutzen. Gehe ich auf Facebook oder brauche ich nur LinkedIn, wo im Prinzip nur Geschäftswelt abgebildet ist. Was macht so eine KMU, wo jetzt halt digital ein bisschen Analphabet ist, der tut Röhrchen produzieren, aber sagt, ich will halt schon gerne mehr Kunden haben, ich will gerne meine Firma können präsentieren. Was macht der? Wie findet der in dieser breiten Palette von diesen vielen Systemen seine richtige Basis?
Du zwingst mich jetzt in die Rolle vom Unternehmensberater, gell? Das kann ich dir nicht beantworten, das kann ich auch dem KMU das Problem nicht lösen. Und das Problem ist, dass man eigentlich so, dass so Mechanismen, die man mal hatten, dass die nicht mehr so gut funktionieren. Oder? Das KMU vor dem Internet hat halt irgendwo in einer lokalen Zeitung eine Werbung geschaltet. Oder? Und dann hätten sie auch nicht so genau gewusst, ob jetzt das wirklich etwas gebracht hat und wie viele Kunden jetzt neu zu ihnen gekommen sind wegen dieser Werbung. Oder? Und jetzt ist es halt viel komplizierter. Jetzt gibt es so ein Mittel wie Facebook, wo man so etwas machen kann wie Werbung, aber es ist ein bisschen anders und ein Grossteil davon verdient Facebook und weder das KMU noch irgend sonst jemand. Also es ist halt komplizierter geworden und dementsprechend auch viel anspruchsvoller. Und eins der grossen Probleme ist, dass im Internet grundsätzlich der Platz unendlich ist. Und das bedeutet, dass auch all das, wo wir eine Weile lang haben wir also das Gefühl gehabt, alles passiert auf Meta-Plattformen. Oder Facebook und vielleicht noch WhatsApp und Instagram, aber alles passiert dort. Das ist aber sogar zu dem Zeitpunkt, wo Facebook und wirklich noch ganz gross war, ist das nie die ganze Wahrheit gewesen. Es hat dort schon immer andere Plattformen gegeben. Und jetzt gibt es halt noch viel mehr Plattformen, weil es theoretisch nicht so kompliziert ist, eine Plattform aufzubauen. Das bedeutet, es gibt einfach komplette Fragmentierung und das KMU steht vor dem Problem, dass sie gerade so gut könnten auf Facebook, wie auch auf Instagram, wie auch auf Snapchat, wie auch auf sonst irgendwo präsent sein, auf Blue Sky oder was auch immer. Und dass es einfach statt einer Regionalzeitung, wo man Werbung schalten kann, gibt es halt 20'000 verschiedene Kanäle, wo man irgendetwas könnte machen, wo vielleicht dann mal einen Kunden bringt. Und das ist wahnsinnig anspruchsvoll. Oder? Darum, die richtige Antwort ist wahrscheinlich einfach, um eine konkrete Antwort noch zu geben auf deine Frage. Man muss ausprobieren und messen. Oder? So machen das die Grossen auch. Etwas probieren und dann so gut wie möglich können beurteilen, hat es funktioniert oder nicht. Und wenn man das Gefühl hat, es funktioniert nicht, muss man etwas anderes machen.
Gibt es irgendwelche Subplattformen, wo ich die Information einmal rein tue, ich tue mein Film einmal rein, ich tue mein Bild einmal rein, ja, ich tue den Text einmal rein und dann drücke ich auf einen Knopf und dann sind die verantwortlich, dass es eigentlich überall herfließt und dann kann ich dann nachher mal mit der Zeit davon messen und schauen, wo hat es mir eigentlich etwas gebracht.
Es gibt sicher immer irgendetwas, das einem so einen Shortcut verspricht, aber dann hat man wahrscheinlich immer das Problem, dass man dann dass man mehrere Plattformen so behandelt, wie wenn es die gleiche Plattform wäre und dass man dann wahrscheinlich Sachen, die spezifisch auf dieser Plattform wichtig sind, anfängt zu ignorieren und dass dann wahrscheinlich Inhalte, die man so macht, auf dieser Plattform weniger gut funktionieren, weil man es nicht spezifisch so gemacht hat, dass es gut auf diese Plattform passt. Und dann wird es so eine self-fulfilling prophecy. Dann hat man es halbherzig gemacht und kommt nachher ein halbherziges Resultat über und hat dann das Gefühl, es hat nichts gebracht. Oder?
Das heisst, der KMU, der seine Röhrchen hier produziert, der muss jetzt eigentlich fast jemanden ganztags anstellen, der ihm alle diese Plattformen bedient.
Wenn er das Gefühl hat, dass ihm das dann effektiv etwas bringt, dass er dann mehr von seinen Röhrchen verkauft. Oder? Das heisst, er muss das probieren und dann messen, ob er jetzt tatsächlich mehr Röhrchen verkauft hat oder nicht. Und dann abhängig von dem entscheiden, ob er das aufhören soll oder über auf eine andere Plattform soll gehen oder über eine andere Art von Inhalt muss machen für die Plattform. Das ist so ein iterativer Prozess. Ich bin sehr skeptisch, wenn Leute anstehen und sagen, so musst du es machen und dann geht's. Das sind Leute, die einfach ihren Dienst verkaufen und sagen, ich bin der, der es weiss. Oder meine Haltung wäre eher, es weiss niemand so recht und es ist wahrscheinlich am schlausten, wenn man ausprobiert und beweglich ist.
Lange war Facebook Nummer 1 gewesen und heute sagen Junge, was, du bist auf Facebook, du bist wahrscheinlich schon ein älterer Herr geworden, dass du immer noch auf Facebook drauf bist, das interessiert heute gar niemand mehr. Also die erste Frage, die ich habe, stimmt das tatsächlich? Kann man Facebook mehr oder weniger ignorieren? Wo muss man die anderen Plattformen berücksichtigen, wenn ja, welche? Und das Zweite ist, ist das eigentlich ein Gang der Dinge, dass Plattformen kommen und Plattformen gehen. Das heisst, ich muss mich auf heute auf etwas konzentrieren und wenn ich weiss, wie es geht, dann muss ich eh schon wieder eine andere Plattform berücksichtigen.
Jemand, der nur eine einzige Plattform hat oder jemand, der nur auf einer einzigen Plattform ist, hat genau das Problem, oder? Dass dann einfach vielleicht plötzlich aus irgendwelchen Gründen, die immer wahnsinnig schwierig vorhersehbar sind, einfach plötzlich nicht mehr funktioniert. Jemand wie Meta ist nicht in dieser Lage, oder? Sondern die haben ja x verschiedene Plattformen und können wissen genau, welche wo wie gut funktioniert. Niemand hat so viele Daten wie Meta, um genau so Fragen zu beantworten. Oder? Das heisst, die können ihre Plattformen auch immer wieder anpassen oder können ein bestimmtes Publikum mit der einen und ein anderes Publikum dafür mit der anderen Plattform abholen. Die sind eigentlich sehr gut in der Lage, das immer wieder zu beurteilen. Nicht nur mit ihrem eigenen Zeug, sondern sogar noch mit anderen, wie als ein Beispiel Snapchat, oder, wo plötzlich ganz gross wird, Meta in ihrem Kernbusiness so ein bisschen bedroht und dann macht Meta einfach etwas sehr Ähnliches auf einer bestehenden Plattform und hat das Problem gelöst für sich. Oder die Reels wären so ein Beispiel für das. Das heisst, dort gehört die Beweglichkeit dazu und etwas wie Facebook, das wird schon seit gefühlt 10 Jahre tot gesagt und ist immer noch eine sehr, sehr grosse Plattform. Und der Herr Zuckerberg findet ja im Moment, dass man das wieder für die Jungen wieder zurückbringen muss. Das ist schwierig zu sagen, oder ob das vielleicht sogar passiert, dass die Jungen, nachdem sie es jetzt eine Weile lang so ein bisschen uncool gefunden haben, das jetzt plötzlich wieder als cool entdecken. Das könnte ja so eine gewisse, so ein bisschen zyklisch werden, oder? Dass einfach manchmal die und manchmal die Plattform in Moden ist.
Wenn du Informationen über dich rauslassen willst, welche Plattformen berücksichtigst du persönlich?
Ich habe mich generell stark reduziert, wie fest ich selber poste, wie fest ich selber Informationen publiziere. Ich habe selber eine Website und dort tue ich eigentlich das Zentrale drauf. Der Grund, warum ich es reduziert habe, ist, dass für mich so das ursprüngliche Versprechen aufgebrochen worden ist. Oder soziale Medien haben eigentlich ursprünglich ist es darum gegangen, sich mit Freunden und Bekannten zu verknüpfen und auszutauschen, was wir so machen. Oder? Das ist eigentlich so die ursprüngliche Idee von Facebook gewesen. Und mittlerweile sehen wir in unseren Feeds praktisch niemanden mehr, den wir kennen. Oder? Sondern wir kommen nur noch Inhalte hineingespielt über, die algorithmisch kuratiert sind, wo die Plattform das Gefühl hat, das muss ich dem anzeigen, dass der möglichst lange auf meiner Plattform bleibt. Oder? Das heisst, ich nehme nicht einmal mehr wahr, von wem das ist. Ich nehme nicht einmal den Inhalt nicht einmal mehr als etwas von einer Person wahr, die das produziert hat. Brands setzen sich kaum mehr durch. Es ist völlig unklar, warum mir der Inhalt ausgespielt wird. Also doch, nein, es ist eigentlich klar, es wird einfach das ausgespielt, was man schon 27 Mal ausgespielt hat vorher, oder? Und wo offensichtlich dann bei mir funktioniert hat. Das heisst, für mich gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, dort einen Inhalt zu produzieren, weil der Inhalt sowieso von niemandem angeschaut wird. Die Leute, die mir folgen, sehen meine Inhalte nicht, sondern sehen, was auch immer sie gerade im Moment regelmässig schauen, Katzenvideos oder Kinder, die umfallen oder so etwas.
Das heisst, mein KMU, der Röhrli produziert, kann es eigentlich gerade losieren, muss eigentlich gar nicht auf die Plattformen drauf, weil die Röhrli werden irgendjemandem ausgespielt, der sich eh nicht für Röhrli interessiert.
Die Röhrli werden wahrscheinlich niemandem ausgespielt. Das ist das wahrscheinlichste Ergebnis. Genau. Es ist einfach so, wir leben in einer Welt von einem kompletten Überfluss von Inhalt. Es gibt unendlich Inhalt. Es gibt nicht mehr beschränkt Inhalt. Früher hat es beschränkt Inhalt gegeben. Ein Buch war irgendwann fertig und dann hat man wieder ein Buch schreiben. Und das ist ein paar Jahre gegangen. Und eine Zeitung ist irgendwann gelesen und dann legt man sie weg. Wenn ich einen Feed anschaue von einem sozialen Medium, dann hört der nie auf. Der kommt immer wieder etwas. Oder? Und jeder Influencer, der ausbrennt, wird ersetzt durch 10 neue.
Also könnte man sich vorstellen, dass junge Leute, die jetzt schon ein Zeitchen dabei sind, das eigentlich irgendwie spüren, dass sie algorithmisch getrieben sind und dass sie eigentlich sich distanzieren und von diesen Plattformen wieder weggehen.
Mein Eindruck ist, dass ein grosser Teil der Leute, nicht nur die Jungen, auch Ältere, in die Messenger sich zurückgezogen haben, weggehen aus den Feeds, dort eigentlich nicht mehr publishen, sondern nur noch konsumieren. Oder etwas wie Reels oder TikTok, dort konsumiere ich Inhalt. Einfach unendliche Inhalt, wenn ich gerade keine Lust habe, schwierigere Sachen zu machen, als einfach das schauen, wo TikTok weiss, dass ich das gut finde. Mit Leuten schwätzen, sich mit Leuten austauschen, mache ich in Messenger-Systemen wie WhatsApp und Signal und was auch immer. Oder dort tausche ich mich eigentlich mit Leuten aus. Das heisst, die Systeme haben eigentlich die Funktion, die ursprüngliche Funktion von Social Networks
also
übernommen.
Plattformen wären eine Art Passivierung. Also ich konsumiere noch.
Absolut, ja.
Und wenn ich wirklich etwas zu sagen habe, dann sage ich es 10 Leuten, die ich es eigentlich sagen will.
Man tut es dann denen weiterleiten. Schau, ich habe da etwas gefunden, was lässig ist, weil das manchmal besser funktioniert als das, was mir der Algorithmus ausgespeuzt hat. Oder? Aber der Effekt ist dann ja auch nicht, dass man dann über das schwätzt und sich noch gross austauscht, sondern man hat einfach etwas geschickt, wo die andere Person dann auch schaut. Oder?
Algorithmus, da machen wir gerade den Sprung über zu künstlicher Intelligenz, zu KI. Und so richtig bekannt ist das Wort durch die Firma OpenAI, also über einen Chat-GPT, der Bildschirm ein Interface bekommt, wo ich als 0815-Bürger eine Frage kann stellen konnte und von dieser KI eine Antwort bekommen, wo also nicht nur die Professionellen das haben können nutzen, sondern plötzlich habe ich ein Interface gehabt. Ist KI wirklich eigentlich erst dann auf die Welt gekommen? Oder gibt es KI schon mega lang und wird auch genutzt? Also wenn ich jetzt an einen Shop denke, vielleicht an eine Temu oder so, wo vielleicht schon früher, bevor ChatGPT gekommen ist, das genutzt hat, gemerkt hat, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich gerne anschaue und mir das schon verkauft hat, ist das auch schon KI gewesen? Oder kann man sagen, OpenAI und ChatGPT, das ist so die richtig die Geburt von der KI gewesen?
Das war einfach der Anfang des Hypes. Dort haben plötzlich alle darüber angefangen zu schwätzen. Weil es ein Produkt war, das alle nutzen konnten und weil dann die Leute mal gemerkt haben, wie gross die Fortschritte sind, die in den letzten paar Jahren passiert sind. KI kann man ja nicht definieren. Niemand hat eine präzise Definition, was eigentlich gemeint ist mit KI. Und darum wird jetzt heute auch alles mit KI bezeichnet, wo man noch vor 3 Jahren hat man dem noch Bots oder Algorithmus oder so gesagt. Und vor ein paar Jahren vorher hat man es irgendwie anders bezeichnet. Wir versuchen es so versuchen zu definieren, dass wir sagen, was relevant ist für uns, ist Machine Learning. Oder? Jemand hat sehr viele Daten, trainiert mit diesen ganz vielen Daten ein Modell und der entscheidende Unterschied ist dort, dass eine Maschine die Regelmäßigkeiten und Muster in diesen Daten findet und dass nicht ein Mensch die Muster und Regelmäßigkeiten der Maschine vorgibt. Wenn das der Fall ist, dann ist es Machine Learning und weil man dort Technologien entwickelt hat, wo das Machine Learning viel besser macht, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war, hat man jetzt so etwas können machen wie grosse Sprachmodelle, die plötzlich in der Lage sind, Sprache zu produzieren, die sehr natürlich tönt, die sehr menschlich tönt, während sie das vorher eben nicht so gut haben
können. Also, redest du in Schriftform, also dass die KI gibt dir eine Antwort in Schriftform oder sogar Audio?
Wenn ich sage Sprachmodell, meine ich ein Machine Learning trainiertes Modell, wo Sprache eingefüttert worden ist und wo man Sprache rausgibt. Und das, was dann der Text, die Textsprache noch in eine gesprochene Stimme umwandelt, ist auch wieder so ein Machine Learning System, wo man mit ganz viel Audiomaterial trainiert hat und dem beigebracht hat, eine Stimme, also Audiomaterial zu produzieren, das so tönt wie eine natürliche Stimme. Das Prinzip ist das Gleiche, es ist einfach der Input und der Output ist ein anderer.
Kann man Röhrlibauer, um auf den zu gucken, KI auch brauchen?
Das würde ich sagen, ist im Moment noch offen. Das kommt ein bisschen darauf an, was der genau macht, der Röhrlibauer. Aber grundsätzlich die Methoden, oder? Ganz viele Daten sammeln und dann mit Machine Learning etwas mit diesen Daten machen. Ein Modell bauen, das dann gewisse Sachen kann. Das ist eine Methode, die garantiert überall irgendwo wird zum Einsatz kommen.
Aber die Daten sammle ich nicht selber, oder? Sondern die sammelt jemand für mich. Oder?
Also wenn ich jetzt, ist beides möglich.
Wenn ich mit OpenAI kommuniziere, dann tue ich eine Frage an OpenAI absetzen und die tun die ganze Arbeit für mich machen und liefern mir ein Resultat. Also ich habe selber nicht beigesteuert für die Daten.
Genau, das ist ein mögliches Geschäftsmodell. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine grössere Fabrik habe, wo irgendetwas physisch produziert, irgendeinen Wasserhahn oder so, dann habe ich in dem ganzen Produktionsprozess vielleicht auch Maschinen, die Daten generieren. Und wo ich jetzt mir als Beispiel könnte vorstellen, die Qualitätskontrollen, ist der Wasserhahn gut rausgekommen oder nicht? Das wäre dann vielleicht etwas, wo man anhand von all diesen Daten, die die Fabrik generiert, kann ein Modell darauf trainieren, dass dann das Modell vollautomatisch kann entscheiden kann, der Wasserhahn ist qualitativ gut und der Wasserhahn, den schütten wir in Ausschuss. Oder? Etwas, was heute noch wahrscheinlich ein Mensch macht, indem sie das anschauen und fühlen. Oder? Und dort wäre dann sowohl das Training von dem Modell als auch die Daten, die man genutzt hat, um das Modell zu trainieren, wäre dann etwas, das die Fabrik selber hat und selber etwas damit machen kann. Und das wäre so ein Extremfall. Oder? Man macht es selber als Unternehmen. Man macht sowohl das Training vom Modell wie auch die Auswertung und die Anwendung dann alles selber. Bis hin zu dem, das ist am einen Ende vom Spektrum, am anderen Ende vom Spektrum ist so etwas wie, ich mache nichts selber, ich nutze einfach ein API oder ein Produkt von einem Anbieter wie OpenAI. Und wahrscheinlich ist dann in sehr vielen Fällen zwischendrin eine Mischung aus beidem, oder? Dass man gewisse Modelle nutzt, die aber noch mit eigenen Daten füttert und ergänzt, dass man es auf spezifische Anwendungen abbricht und dann so eine Mischung ist aus, ich nehme das, was andere schon trainiert haben und das aber noch mit meinem eigenen Zeug ergänzt.
Also jetzt jeder, der dir zulässt, der Röhrli baut, der hat jetzt einen Schweißtropfen auf der Stirn, weil er ist schon überfordert, soll er jetzt Facebook oder soll Instagram oder soll was auch immer für eine Plattform und jetzt sagst du noch, er soll sein eigenes Modell aufbauen, damit er künstliche Intelligenz kann brauchen kann. Und jetzt sind wir
ich sage nicht, dass er das machen
normal, soll. Das hoffnungslos das, überfordert.
Das ist nicht das, was ich gesagt habe, dass er das machen muss. Es kommt wirklich darauf an. Oder? Das ist etwas, wo jetzt alle dran sind, das zu analysieren. Oder? Macht das Sinn für meine Fabrik oder macht das Sinn in meinem Unternehmen, das anfangen einzusetzen? Es wird mir jetzt versprochen, dass Manna vom Himmel regnet, wenn sie das einsetzen, und zwar lieber gestern als heute. Oder? Das ist aber ein Versprechen von den Leuten, die möchten, dass man ihre Dienste kauft. Oder? Was die Leute, die ein bisschen ruhiger sind, jetzt machen, ist anschauen, wo in meinem Unternehmen, wo in meinem Privatleben kann ich das irgendwie gewinnbringend einsetzen. Wo spart es mir wirklich Zeit, wo spart es mir wirklich Geld, wo macht es etwas besser, wo führt es vielleicht zu Produkten, die ich vorher mit menschlichen Produktentwicklern nicht drauf gekommen wäre. So Überlegungen, das müssen jetzt einfach alle machen und ich glaube, es ist im Moment noch etwas zu früh zu sagen, dort muss man es einsetzen, dort nicht. Das ist etwas, wo wahrscheinlich die Unternehmen jetzt selber müssen schauen für sich. Aber ich glaube, es gibt durchaus Bereiche, wo man kann sagen, nein, dort bringt es nicht, dort ist es wahrscheinlich zu teuer für das, was es dann bringt. In anderen Bereichen wird es wahrscheinlich so sein, dass man einen Nachteil hat im Wettbewerb, wenn man es nicht macht, oder weil es alle anderen machen und Vorteile haben davon. Aber das jetzt schon vorauszusagen, die müssen es machen und die können es bleiben lassen, das ist schwierig. Das
also nicht einfach hyperen jetzt, sondern lieber mal einen Meter zurück und zuschauen, was passiert.
Wir haben jetzt zwei Jahre voll hyperen erlebt. Oder? Nach ChatGPT haben alle angefangen zu hyperen. Und der Grund für das ist, glaube ich, ein recht simpler, so ein überraschend simpler, das tönt jetzt wie ein Mensch, oder? Das Ding. Wir haben das erste Mal erlebt, viele Leute haben das erste Mal erlebt, dass eine Maschine recht glaubwürdig so tönt wie ein Mensch. Das haben wir noch nie gehabt vorher. Obwohl es die Idee, dass ein Mensch, dass eine Maschine kann sich so verhalten wie ein Mensch, gibt es so lange, wie es Computer gibt. Oder der berühmte Alan Turing-Test in den 50er Jahren. Also so lange, wie es Computer gibt, gibt es schon die Idee, dass der Computer vielleicht irgendwann mal so ist wie ein Mensch. Ist er aber einfach nie gewesen. Und darum haben wir uns immer so können bequem zurücklehnen und sagen, die könnte das nicht, die Maschine. Und jetzt kommt plötzlich das ChatGPT und kann ganz viel nicht und kann überhaupt nicht das, was ein Mensch kann. Immer noch. und auch wahrscheinlich noch recht lange in der Zukunft. Aber es tönt so, wie wenn es plötzlich ein Mensch wäre. Und dann sind einfach alle durchgefallen. Das kann man nicht anders formulieren. Und haben angefangen zu hyperen und haben angefangen in beliebige Zukunft zu extrapolieren. Wir haben jetzt dann gerade keinen Krebs mehr und keine Krankheiten mehr. Und alle haben genug zu essen und alle sind reich. Das kommt übermorgen. Und das ist alles Blödsinn, oder? Aber weil der Moment so spektakulär war, da tönt jetzt plötzlich eine Maschine wie ich. Bis jetzt habe ich gemeint, ich sage der Chef, die Krönung der Schöpfung, jetzt tönt plötzlich etwas anderes wie mich. Das heisst, übermorgen ist das besser als ich und mich braucht es nicht mehr. So oder so sind die Emotionen sind ein bisschen durchgegangen mit den Leuten.
OpenAI hat ja Milliarden eingesammelt, um ihre Modelle zu bauen und ChatGPT der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und um ihre APIs zu machen, also ihre Interface zu bauen. Und jetzt ist ein Chines gekommen, das ist DeepSeek, heisst das Ding, und sagt, das braucht nicht Milliarden, das braucht nur ein paar Millionen. Sind wir da auch in einer zweiten Revolution in, oder sind wir schon wieder am Hyperen?
Auch bei DeepSeek haben jetzt wieder alle angefangen zu hyperen. Wenn man so den Aktienmarkt anschaut, dann fragt man sich schon ein bisschen, wie gut damit die Investorinnen und Investoren ihre Entscheid fällen. Die Entwicklung ist absolut absehbar und vorhersagbar. Und ich glaube, auch viele Leute haben das vorhergesagt. Die Modelle, die jetzt noch laufen, wie die OpenAI gemacht hat, aber auch andere, die rechnen sich einfach nicht. Die sind viel zu teuer zum Bauen und viel zu teuer zum Betreiben. Die können nie im Leben, sogar wenn sie alle zwingen, 200 Franken pro Monat für ihr Abo zu zahlen, kommen sie immer noch nicht raus. Oder die leben jetzt davon, dass sie Investorengeld verbrennen in den Rechenzentren, weil das alles viel zu viel Rechenleistung braucht. Das heisst, die haben alle ein höchst eigenes Interesse, das effizienter und günstiger zu machen. Und dass jetzt das gerade ein chinesisches Unternehmen so ein paar coole Ideen gehabt, wie man das machen könnte, das sind die lange nicht die einzigen. Alle entwickeln dem, oder? Alle wollen das viel günstiger und schneller machen. Und dass das chinesische Unternehmen so Erfolg gefeiert hat, hat viel weniger damit zu tun, dass die jetzt super clever gewesen sind, sondern zum Beispiel auch damit, dass die auf publizierten Modellen von denen ausgegangen sind, dass sie ganz viel vom Training nicht selber gemacht haben, sondern schon bestehende Modelle genutzt haben für das. Das heisst, in den paar Millionen, die sie jetzt gesagt haben, dass Hexi das kostet, haben sie auch immer gesagt, das ist nicht der komplette Preis, das ist die ganze Entwicklung und Hirnleistung und die anderen Training, andere Modelle, die auch müssen trainieren mussten, das ist alles nicht einberechnet.
Also, die haben KI genutzt, um KI aufzubauen.
Voilà, aber so machen das alle, oder? Man tut eigentlich immer etwas nehmen, was man schon hatte und macht dann aus dem wieder etwas Besseres. Darum, dass so etwas wie DeepSeek kommt und dass der Preis, der Einstiegspreis oben runterbringt, das ist schon lange klar gewesen, dass das passieren wird. Das heisst, die Leute, die jetzt in Panik geraten sind, sind die Leute, die sehr, sehr viel Geld in diese Idee hineingesteckt haben, dass nur jemand mit ganz vielen Daten und ganz vielen Rechenzentren kann der King sein von dieser Industrie, oder? Und die sind jetzt ein bisschen aus allen Wolken gefallen. Aber die Leute, die näher dran sind, haben das schon immer gesehen, dass das irgendwann mal passieren muss, weil das alles im Moment viel zu teuer ist und sich nicht rechnet.
Guido Berger, mich interessiert jetzt noch etwas ganz anders, nämlich unsere älteste Generation. Also die älteren Leute kommen mit den Banken, den Versicherungen, mit dem Internetprovider, nicht mal mit der SBB, eigentlich klar. Man tut etwas abverlangen. Zuerst hat es angefangen mit dem Telefon, wo ich musste, drücken Sie die 1, drücken Sie die 7 und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich mal verdrückt, habe ich wieder müssen von vorne anfangen. Und zuletzt haben die Leute aufgegeben. Jetzt ist es so weit, dass sie mit dem Internetprovider auch nicht mehr direkt reden können, sondern auch, wenn sie das Abi wechseln wollen, müssen sie über irgendeine Website und haben sie keine Ahnung, was sie eigentlich müssen drücken. Die SBB macht dort auch mit, dass es keine normalen Ticketausgaben mehr gibt, sondern man muss das an einem Ticketautomat machen. Wird KI die ältere Generation wieder zurückholen in Technologie, indem die jetzt zum Beispiel ihre TV-Box können sagen, ich will gerne einen neuen Sender suchen, oder? Weil die schaffen das ja heute nicht, oder? Die wissen nicht einmal, dass sie einen Fernseher müssen anstellen, der nur noch ein Monitor ist und noch eine Box müssen anstellen. Das ist einfach wirklich verwirrlich. Und ich glaube, auch jüngere Leute werden halt auch älter und auch die werden irgendwann in die Problematik hineinkommen, dass sie das nicht ganz verstehen. Wird KI, sagen wir jetzt, der älteren Generation generell einen massiven Mehrwert bringen?
Das ist eine Hoffnung, die man haben kann. Es ist eine Hoffnung, die ich kann. Es gibt eigentlich so, wir haben schon einen so einen Schritt haben wir erlebt, das waren Smartphones gewesen, oder? Die Smartphones haben stark die Schwelle gesenkt, um mit dem Internet und all diesen Diensten und Möglichkeiten, die es bietet, um uns herum mit dem zu interagieren. Oder? Das war vorher komplizierter gewesen. Man musste einen Computer bedienen. Ein Computer zu bedienen mit Maus und Tastatur ist viel abstrakter und komplexer als etwas zu drücken mit dem Finger auf einem Touchscreen. So eine Logik zu haben, wie die App macht das und die App macht das und es gibt einen Ort, wo die App runter kannst du auf dein Telefon, ist auch viel einfacher als Software auf dem Internet runterladen und installieren vorher gewesen ist. Oder? Also das war so ein Schritt gewesen, wo einfach die Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, einer viel breiteren Schicht zugänglich gemacht hat. Und die Hoffnung, dass mit KI das wieder möglich ist, die gibt es. Oder weil KI eigentlich Sachen kann, wie einen Text, den ich sage, vernünftig interpretieren, viel besser als das ältere, herkömmliche System haben können, aber auch so Sachen kann wie ein Bild interpretieren, oder? Also über Bilderkennung ein Objekt erkennen, einen Text können lesen, der auf einem Papier steht und so weiter. Also das heisst, als Interface oder als eine Hilfe von einer Mensch-Maschine-Interaktion, dort erhoffe ich mir und glaube auch viele andere, dass dort KI eine wichtige Rolle spielt und die Zugänglichkeit ermöglicht, die jetzt zum Teil immer noch schwierig ist, trotz des Smartphones. Das ist aber noch nicht ein erfülltes Versprechen, oder? Das wird man zuerst noch müssen erfüllen. Und ich vermute, dass jetzt wird man noch eine Weile lang in der Phase sein, wo gerade ältere Leute, also da haben wir schon Studien und Zahlen, die in die Richtung deuten, dass das ein Generationending ist. Die Jüngeren sind die, die jetzt am Experimentieren sind mit ChatGPT und die Älteren haben noch Respekt davon. Und es gibt dann auch noch einen Geschlechterunterschied. Die Männer machen es lieber als die Frauen. Also das Klassische, die jungen Männer machen es zuerst und die ältesten Frauen machen es spät. Das wird wieder passieren mit KI. Und eigentlich, das würde dann bedeuten, dass genau die Vorteile, die die ältere Frau jetzt genau hätte, dank dieser Technologie, ihr vielleicht verschlossen bleiben, weil sie es sich gar nicht getraut, oder aufgrund von schlechten früheren Erfahrungen. Also das wird noch easy 10 Jahre gehen, bis so ein Effekt sich überhaupt messen lässt, oder dass jetzt wieder dass die Schwelle von der Zugänglichkeit oben runtergekommen ist. Aber mindestens, man kann die Hoffnung haben und es gibt Leute, die aktiv an dem arbeiten.
Gibt es irgendwelche Interface, die Produzenten werden vereinheitlichen? Also bleibt man jetzt bei der älteren Person, dass die kann sagen, in den Raum hineinrufen und sagen, ich würde gerne Fernsehen schauen und ich würde gerne das erste deutsche Fernsehen schauen?
Die Idee wäre dann eben, dass man eben nicht mehr so wie früher, hat man dann immer irgendjemanden gebraucht, der einen Standard macht und das vereinheitlicht, dass es dann mit allen Geräten funktioniert und so. Und die Hoffnung, die man kann haben mit KI, ist, dass man einen Agent dazwischen kann schalten, der dann schlau genug ist, herauszufinden, welches Knöpfchen man jetzt drücken muss. Also, dass die KI eigentlich meine abstrakte Aufgabe, ich will das Fernsehen schauen, übersetzt in welche Knöpfchen müssen gedruckt werden an der Maschine hinten dran. Oder? Und das ist ein Versprechen, das KI möglicherweise wird können einlösen kann, wo ich das Gefühl habe, dass KI auch vorher kann einlösen kann, bevor die Autos alle selber fahren und bevor alle Krankheiten gelöst sind.
Wir haben ganz am Anfang von unserem Gespräch haben wir über Amerika-Überhang kurz geredet, dass eigentlich Amerika sehr definierend ist, was für uns alles gilt. Ich möchte zu einem kurzen Beispiel noch kommen. Der Volkswagen-Konzern hat sich vor ein paar Jahren entschieden, selber die Software zu entwickeln, die die Fahrzeuge der Zukunft steuert. Die haben das mehrere Jahre probiert. Die haben eine Firma gegründet, das war Cariad, und haben vor ein paar Monaten entschieden, wir fallen mehr oder weniger alles in Kübel. Ab 2027 wird alles von Rivian kommen oder von einer Subfirma von Rivian, die sich VW jetzt beteiligt hat. Also wieder in Amerika. In Europa wird die Software fortgekübelt. Rivian eigentlich stark von Amazon abhängig, stark von Jeff Bezos abhängig. Ist das nicht eine riesengroße Gefahr, dass wir auch sogar noch die Autoindustrie nach Amerika verkaufen?
Es ist schwierig, Software zu bauen, oder? Das finden alle raus, die Software bauen. Und alle, die Software kaufen. Es ist einfach sehr komplex, oder? Wir reden von Millionen von Zielen von Code zum in einem einzigen Auto drin, wo man sich die ganze Zeit so ein bisschen fragt, wieso eigentlich, warum ist es so kompliziert. Aber Autos können heute auch unendlich viel mehr, als die noch vor 20 Jahren haben können. Oder? Ich habe erst vor kurzem mein erstes Auto gekauft und bin überrascht gewesen, was das alles kann. Oder? Ich war vorher immer so einer, der mit Mobility-Auto rumgefahren ist und dort hat man dann immer so die günstigsten Modelle, die neu können und halt geschaltet sind und so. Und der Gump ist enorm, oder? Und das ist alles Software, oder? All die neuen Funktionen, die Auto heute haben,
aber das ist alles warum Software. Warum ist es wieder die Amerikaner sein, oder? Das ist meine Frage.
Ich glaube, Softwareentwicklung ist grundsätzlich schwierig und es ist eine Frage von, was man für eine Konzernkultur hat, ob man das überhaupt schnallt, oder dass Software so zentral ist. Und ich glaube, so die grossen Autokonzerne, viele von denen haben das einfach viel zu spät gemerkt, wie zentral die Softwareentwicklung für ihr Unternehmen in der Zukunft ist. Und das ist etwas, was nicht nur die Amerikaner, die wenigen amerikanischen neumütigen Autofirmen besser haben können, sondern vor allem die Chinesen, oder? Die haben das schon sehr früh viel besser begriffen.
Guido Berger, unsere Stunde ist leider vorbei. Wie immer die Vorbereitungen, 20 Seiten, 2 Seiten konnte ich brauchen. Die restlichen 18 machen wir später. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne, danke ebenfalls.
Aktiv Radio Interview.